Ja, ich freue mich, in eurer Mitte sein zu dürfen. Es ist das erste Mal. Unglaublich. Wie lange gibt es schon Woods? 2 Jahre oder?
Zweieinhalb
Jahre. Ja.
Und, hattest du Beziehungsseminar?
Ja, genau.
Hm? Beziehungsseminar, warst du da nicht?
Da war ich dabei, ja. Aber das war außerordentlich. Das war an einem Samstag und ja. Nee, also ich freue mich, in eurer Mitte sein zu dürfen, mit so jungen Menschen, ja, die aber, so habe ich gehört, begierig sind, das Wort Gottes kennenzulernen. Das ist eine schöne Sache, dass ihr euch von dem Höchsten unterweisen lassen möchtet. Das ist das Beste, was wir überhaupt haben können, dass wir von dem hören, der einmal der Schöpfer, einmal der Erretter, der unsere Grundlage ist, der Fels, auf dem wir bauen, von ihm zu hören, ist wichtig. Und hier haben wir heute schon das Wort Gottes verlesen, gehört. Und ja, es ist ein langer Text und auch ein Text mit verschiedenen Nuancen. Es geht um verschiedene Themen ein wenig und ja, den wollen wir uns anschauen. Nicht immer alles in der vollsten Tiefe, aber ja, wir gehen da mal so durch. Bevor wir das machen, ich möchte auch noch mal ganz kurz beten. Vater, danke, dass dein Wort unsere Grundlage ist. Danke, dass wir von dir hören dürfen und danke, dass wir darüber nachdenken dürfen, was du uns sagst. Und dieses Wort, das ja schon 2000 Jahre alt ist oder fast 2000 Jahre alt ist, ist für uns doch so neu und so wichtig. Und das spricht uns in unserer Zeit auch immer wieder an. Und danke dafür, dass wir ja jetzt auf dich hören dürfen. Das, was du uns sagen möchtest. Wir bitten dich, dass du redest. Schenke, dass wir hören. Schenke, dass wir aufnehmen, das, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, da war ja dieses erste Thema mit dem Gesetz. Und interessanterweise geht Paulus so ziemlich tief in diese Sache hinein. Was er normalerweise mit Gemeinden, die nicht aus dem Judentum kommen, nicht so gemacht hat. Dass er so tief ins Gesetz hineingegangen ist und das versucht hat, zu erklären. Und dass die Bewandtnis ist natürlich die, dass irgendwie jemand nach Galatien gekommen ist, in die Region Galatien, und hat irgendwie die Gläubigen versucht zu überreden, dass sie das Gesetz halten müssen. Anscheinend. Und Paulus sagt im ersten Kapitel selber gleich, es wundert mich, ich kann es kaum fassen, es ist eine kurze Zeit her, dass ich bei euch war, euch das Evangelium dargelegt habe und jetzt schon seid ihr verwirrt, weil Leute gekommen sind und euch was anderes erzählt haben. Das hat Paulus sehr verwundert, dass sie sich so schnell vom Evangelium heißt ja frohe Botschaft, Botschaft der Errettung, abgewandt haben und dann zu einer Botschaft des Tuns sich hingewandt haben. Gesetz erfüllen, etwas tun, in der Hoffnung, dass wenn sie das richtig tun, sie sich das ewige Leben verdienen können. Das ist es ja letztlich. Und das ist das, was Paulus sehr irritiert hat, dass sie sich so schnell verführen ließen. Und ich denke auch, das ist der Hintergrund, deswegen er hier so tief in das Gesetz hineingeht und das versucht ihnen zu erklären, dass sie da auf einem falschen Weg sind, dass es nicht sein kann, dass das Evangelium mit Tun verbunden ist, Erfüllen von Gesetzen. Und der Mensch, der lässt sich sehr schnell irgendwie in solch eine Situation hineinmanövrieren, wo er sagt, ja, okay, wenn ich das und das und das tue, dann bin ich gut. Wenn ich das halt nicht tue, dann, das sagt ja auch unser Gesetz, wenn ich das Gesetz nicht befolge, kann es sein, dass ich irgendwo lande, wo ich mich nicht mehr so sehr frei bewegen kann. Das Gesetz ist da, um bestimmte Sachen zu regulieren, und alle Bürger eines Landes sind gehalten, sich an dieses Gesetz zu halten, das zu erfüllen, dem Ja zu sagen, auch wenn sie es nicht verstehen, auch wenn, aber es ist einfach, bestimmte Sachen zu tun und sagen, okay, jetzt ist es gut, aber es ist was anderes, in der Freiheit, der Gnade zu leben. Und das versucht Paulus ihnen jetzt so auseinanderzupflücken. Und deswegen spricht er hier über zwei Zusagen, über zwei Bünde, Bündnisse, die Gott mit dem Volk Israel und sogar davor geschlossen hat. Und er spricht einmal von dem einen Bund, der sich im Gesetz geäußert hat, dort am Berg Sinai, ihr wisst ja, beim Auszug sind sie dann da zum Horeb gekommen, einen Berg, der nicht unbedingt so sehr hoch ist. Ich bin da mal gewesen, gut, das ist schon, da muss man schon ein bisschen hochlaufen, aber es ist nicht so Alpen, wo man so Himalaya, wo man dann so diese schneebedeckten Berghänge sieht. Nein, das ist ein etwas größerer Hügel, wo sie das Gesetz bekommen haben. Und das Gesetz war für das Volk Israel. Und das Gesetz hat seitdem über das Volk Israel geherrscht und mehr oder weniger wurde es befolgt. Aber auch immer nur mehr oder weniger. Es gab kaum eine Zeit in Israel, wo das Gesetz wirklich durchgehend befolgt wurde. Vielleicht unter der Herrschaft von David, da war es stärker gewesen. Und vielleicht nach dem babylonischen Exil ist es auch wieder ein bisschen stärker gewesen. Aber dass die Menschen sagen konnten, das Gesetz, das halte ich und habe ich die ganze Zeit gehalten, das war nur bedingt wahr. Und jetzt, die Juden, die haben versucht, ihr Gesetz trotzdem zu exportieren, missionarisch zu sein, zu Völkern zu gehen. Und das habe ich jetzt erst neulich gelesen in Matthäus 23, dass sie sich viel Mühe geben, um Menschen dann in das Gesetz hineinzuführen, was sie dann noch jemand mit einem Finger bewegen. Das haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten getan. Sie haben Menschen untersklavt unter das Gesetz. Ich werde jetzt nicht so sehr viel über das Gesetz reden, weil Marius sagte mir, dass ihr noch mal eine Session extra über Gesetz und Gnade haben werdet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel verraten habe, aber irgendwie sowas hat Marius gesagt. Deswegen werde ich das jetzt nur ziemlich verkürzt hier ansprechen. Also das Gesetz war da und Menschen versuchten, andere dazu zu motivieren, das Gesetz zu erfüllen. Aber Paulus sagt, halt, ihr habt da was missverstanden. Galater, ihr habt was missverstanden. Das Gesetz ist gegeben worden als ein Bund zwischen Gott und einem Volk. Aber bevor dieser Bund gegeben worden ist, gab es auch noch andere Bünde. Das ist nicht der einzige Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Es gab diesen einen Bund mit Abraham. Und Abraham, der Bund mit Abraham war vor dem Bund, das mit dem Volk Israel geschlossen worden ist. Und darüber spricht er gerade hier auf dieser Stelle. Er sagt, dieser Bund mit Abraham war anders als der Bund, der mit dem Volk Israel geschlossen worden ist. Der Bund mit dem Volk Israel ist auch durch einen Vermittler geschlossen worden. Und zwar heißt das hier, dass er durch Engel überbracht worden ist. Also wir wissen nicht ganz genau, was dort auf dem Berg Horeb geschehen ist, als Mose, ihr wisst ja, 40 Tage dort oben war und kein Mensch unten da im Kampf wusste, wo er steckt und was mit ihm passiert ist, wo sie dann auch das goldene Kalb gemacht haben. Das war so, wir wissen nicht, was dort genau passiert ist, wie diese Tafeln in die Hand von Mose gekommen sind. Hier lesen wir, dass durch eine Übermittlung der Engel das geschehen ist. Da gab es jemanden, der es übermittelt hat. Es war nicht ein direkter Bund von Gott zum Volk, sondern es ist mittels der Engel überbracht worden. So sagt das Paulus hier. Aber der Bund mit Abraham war anders. Der Bund mit Abraham war ein direkter Bund zwischen Gott und Abraham. Abraham ist ja der Vater von dem Volk Israel. Er ist auch der Vater von den Ismaeliten. Also die ganze Welt dort im Mittleren Osten, die kommt irgendwie, hat einen Bezug zu Abraham irgendwie. Und Gott hat gerade mit Abraham diesen einen Bund geschlossen. Und zwar nicht einen Bund, wo Abraham irgendwelche Gesetze erfüllen musste, sondern es war ein Bund der Gnade. Ein Bund, den Gott ganz freiwillig, ohne dass jemand etwas tun musste, gegeben hat und vereinbart hat. Ich weiß nicht, wer Mittwoch jetzt im Gottesdienst dabei war. Da ging es auch um diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat und hat gesagt, hier geh hinaus aus deinem Haus, aus deiner Stadt, aus deiner ganzen Umgebung, geh hinaus in einen Platz, zu einem Platz, den ich dir zeigen werde und ich will dich segnen und ich will dich zu einem großen Volk machen. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Es ist jetzt in meinen Worten so kurz zusammengefasst. Gott sagt Abraham, ohne dass er etwas vorweisen konnte, er war vormals auch ein Götterdiener. Er hat irgendwelche Götzen angebetet. Wir wissen nicht, was für Götzen das waren, aber das war er. Und Gott spricht auf einmal zu ihm und nimmt ihn hinaus. Und es ist ein Versprechen, das Gott ihm gibt, ohne dass er von ihm etwas erwartet. Er sagt, geh hinaus, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will um dich herum sein. Ich habe für dich was vorgesehen. Und das ist halt der Bund der Gnade. Gott sagt, ich mache was für euch. Ich mache was für dich. Ich werde dich segnen. Ich werde dich führen. Ich werde mit dir sein. Und er sagt auch noch nicht mal, und du musst mir irgendwelche Opfer darbringen. Das kam automatisch. Das war aber jetzt nicht etwas, was Gott Abraham verpflichtet hatte zu tun. Also es ist ein Bund der Gnade und nachher ein Bund des Gesetzes. Und das Problem war jetzt in Galatien, dass viele sich zu dem Bund des Gesetzes gedrungen fühlten, aber haben nicht in Betracht gezogen, dass es noch einen viel wichtigeren Bund gibt. Und zwar den Bund mit Abraham. Und der war vorher da und der wurde niemals aufgehoben. Und ein Bund, den Gott schließt, der wird nicht aufgehoben. Und so war halt dieser Bund da. Und zudem will Paulus die Galater begeistern. Er will ihnen sagen, ey Leute, seht euch doch als Leute dieses Bundes der Gnade und nicht des Bundes des Gesetzes. Versteht doch, dass ihr jetzt nicht mehr gebunden seid, Gesetze zu erfüllen, sondern ihr dürft euch in der Gnade bewegen. Und das ist jetzt der erste Teil von Galater 3 15 bis 25. Und ich werde jetzt auch nicht weiter das ausführen, weil, wie gesagt, ihr werdet noch mal eine Session haben, wo es dann ganz besonders um diese Thematik gehen wird, Gnade und Gesetz. Und in diese Gnade führt Paulus die Galater ein. Und jetzt kommen wir zum Vers 26. Und da hat mir Marius gesagt, auch das soll ich mehr betrachten. Und das mache ich jetzt auch. Also ab Vers 26. Dann sagt er, vorher geht es um Gesetze und es geht um Abraham. Es geht um das, was die Grundlage ist für das Volk Israel. Aber dann kommt eine Wende hinein in Vers 26 und dann sagt er, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus geglaubt und mit ihm verbunden seid. Was für ein Wechsel. Gesetz heißt, ich muss etwas tun. Ich muss die Herrschaft eines anderen befolgen. Ich muss mich daran halten, was der Gesetzgeber sagt. Und dann sagt er, ihr seid aber Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, ihr seid Söhne und Töchter des Gesetzgebers. Das Gesetz ist für die anderen da. Ihr seid aber Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus geglaubt und mit ihm verbunden seid. Er gibt den Menschen hier in Galatien, den Gläubigen, eine neue Identität. Er sagt, ihr seid nicht mehr die Menschen, die ihr vorher einmal gewesen seid. Eure Identität ist, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du bist Sohn, Tochter Gottes. Wir denken darüber oft so, ja, so mit unserem Kopf, ja, eine schöne Wahrheit. Aber sich das zu vergegenwärtigen, du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Was für eine Identität wir haben dürfen. Wir gehören einem an, der Schöpfer ist, der alle Macht hat. Wir gehören ihm an. Wir sind Söhne. Wir sind Töchter Gottes. Das ist, oft denken wir, glaube ich, viel zu gering darüber, über diese Begriffe. Es sind nur Begriffe. Aber für die Menschen damals war das so weltbewegend. Es sollte für uns auch so weltbewegend sein. Ich gehöre Gott. Ich bin Tochter. Ich bin Sohn Gottes. Ich möchte einen Vers aus dem Evangelium Johannes vorlesen. Und hier heißt es in Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, dass Gott zu den Menschen gekommen ist und sie haben sich abgewandt. Aber dann heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das Recht, Gottes Kinder zu werden. Uns ist das Recht gegeben, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Söhne und Töchter Gottes. Wir sind direkte Nachkommen. Wir sind mit ihm so verbunden. Es ist eine Familienverbundenheit. Nicht so, ja, ich kenne da jemanden. Nein, es ist ganz nahe Verwandtschaft. Ganz nahe Verbundenheit. Und natürlich sagen wir, ja, aber wie kann das sein? Wir sind doch ganz normale Menschen. Wir kennen aber auch das Thema Adoption. Und nach dem römischen Recht war es so, dass jemand in eine Familie adoptiert werden durfte und vollkommen die gleiche Rechte bekommen hat wie ein Sohn, wie eine Tochter. Die wurden dann auch so gesehen. Und dieses Thema schwingt hier auch so ein wenig mit. Aber das ist nicht das, was er vorhin nicht sagen will. Er will uns sagen, ey, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ich lese noch einen anderen Vers aus 1. Johannes jetzt, Kapitel 3. Und hier, und dieser Jünger Johannes, er war ja jemand, der Jesus ganz nahe stand. Und als er jetzt diesen Brief schrieb, war er schon sicherlich so einiges älter. Er hat schon so einiges durchgemacht. Er hat schon so einiges gesehen. Er hat auch schon wahrscheinlich vieles gesehen, was auch ziemlich schwer war in seinem Leben. Und er schreibt hier, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Das ist die Liebe Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das wirklich so immer wieder uns vor Augen stellen. Wir vergessen das nämlich so schnell. Und die Galater hatten das vergessen. Wir vergessen so schnell, dass wir Kinder Gottes sind, des Höchsten. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus geglaubt und mit ihm verbunden seid. Gott ist unser Vater. Wir haben einen neuen Vater. Wir haben den Vater im Himmel. Gott ist unser Vater. Wir dürfen uns wirklich so sehen. Gott ist unser Vater. Und das ist eine neue Beziehung, die dadurch entstanden ist. Wir waren es vorher nicht, jetzt sind wir es. Wir sind Kinder Gottes. Und Gott ist unser Vater. Wir dürfen ihn Vater nennen. Das können sehr viele Religionen nicht verstehen, dass man Gott als Vater sehen kann. Aber das ist das, was uns hier das Wort deutlich macht. Gott ist unser Vater. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben einen, der sich um uns sorgt. Wir haben einen, der uns kennt, der auch mit uns geht, der mit uns redet. Und er möchte auch, dass wir mit ihm reden. Er möchte eine tiefe Beziehung mit uns haben. Gott sehnt sich so sehr. Ihr erinnert euch sicherlich an den verlorenen Sohn, wie der Vater hinausgeht, den Sohn, als er zurückkommt, in die Arme zu schließen. Unser Vater, der sehnt sich sehr nach der Gemeinschaft. Wir haben eine neue Beziehung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir haben einen Vater. Und das Interessante ist, dass diese Beziehung halt nicht entstanden ist, weil wir etwas getan haben, was so übergreifend groß war, dass der Vater uns in seine Familie aufgenommen hat. Er hat das getan, weil er an Jesus Christus glaubt. Wir müssen nichts Großes tun, um in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nicht uns anstrengen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Jesus vertrauen, an ihn glauben. Und Glauben heißt ja, unser Vertrauen auf ihn setzen. Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid, weil wir an Jesus Christus glauben, ist auch da eine Verbundenheit entstanden. Wir beten zu Jesus. Wir sind mit ihm verbunden. Wir verbringen Zeit mit Jesus. Das machen wir immer wieder. Und das ist eine Sache, die wir auch immer wieder tun sollten. Die Zeit mit Jesus zu verbringen, ist nicht nur eine Sache, so wie hier in einer Gemeinschaft, das kann auch zu Hause sein. Das soll auch zu Hause sein. Das soll auch zu jeder Zeit sein. Und dazu ermutigt uns das Wort auch, dass wir ihn suchen zu jeder Zeit, dass wir mit ihm wirklich leben, dass es nicht nur so eine Bekenntnisbeziehung ist, sondern eine lebendige Gemeinschaft, die da ist. Wir hören auf ihn, wir nehmen uns Zeit für Jesus, wir folgen ihm, und wenn er uns was zeigt, dann tun wir das auch, was er uns zeigt. Aber das ist nicht eine Sache, die wir tun müssen, weil wir ein Gesetz erfüllen müssen, sondern das ist das, was wir tun, weil wir ihn lieben, weil er letztlich so viel für uns getan hat. Und dann heißt es weiter im Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, dadurch, dass wir an ihn geglaubt haben, sind wir neu bekleidet worden. Wir haben neue Kleidung bekommen. Nicht Klamotten wie diese hier, die irgendwie mal kaputt gehen, die sich austragen, die irgendwann mal nichts mehr taugen, nicht mehr in sind. Wir haben Jesus Christus angezogen. Er ist praktisch über uns. Wir sind mit ihm bekleidet. Wir haben das Gewand der Gerechtigkeit. Früher, hier wird ja dieses Argument gebraucht, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Früher musste man das dann auch so machen, man musste sein altes Gewand ausziehen, um getauft zu werden, und wurde dann neu bekleidet. Das gab auch so Zeremonien, wo man dann neue Kleidung auch bekommen hat. Und Paulus sagt, hier, schaut mal, das, was ihr so normalerweise bei der Taufe macht, das ist auch wirklich mit euch geschehen. Ihr habt jetzt ein neues Gewand. Christus selber ist euer neues Gewand. Er selber ist die Kleidung für euch. Und das heißt auch, dass da eine Trennung von der alten Identität stattgefunden hat. Und dass eine neue Identität da ist, und zwar die in Christus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin mit Christus verbunden. Er ist meine neue Identität. Das, was ich früher war, was ich früher in der Welt lebte, das ist nicht mehr das, was mich ausmacht. Ich habe eine neue Identität bekommen. Er selber ist es. Christus ist unser Gewand. Er ist diese neue Identität. Und das Interessante ist, es geht ja dann weiter im Vers 28, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Diese Grenzen, die es so gibt, die gibt es auf einmal nicht mehr. Hier bei uns sind ja diese Grenzen nicht so stark mehr da. Es gibt sie immer noch irgendwo. Aber wir haben zum Beispiel keine Sklaven mehr und keine freien Menschen. Es gibt zwar immer noch Sklaven irgendwo, aber es ist nicht mehr so offensichtlich wie damals. Damals gab es tatsächlich diese ganz großen Unterschiede. Da gab es die Sklaven, die nichts zu sagen hatten, die irgendwo gedient haben. Es gab die freien Menschen. Die freien Menschen, die konnten sich bewegen, ganz frei, konnten freie Entscheidungen treffen. Die Sklaven halt nicht, die waren ja Leibeigene. Oder zwischen Juden und Griechen. Die Juden, die waren die Menschen des Gesetzes. Die Griechen waren die Barbaren, die keine Ahnung hatten vom Gesetz. Und man hat sich so stark getrennt voneinander, dass die Griechen, die waren ein Volk für sich selbst, die Juden waren ein Volk für sich. Und es gab wenig Verbindung oder nur so in einer kleinen Beziehungsecke, wo man sich dann treffen musste, aber sonst blieb man unter sich. Es ging sogar so weit, dass, und das hat Paulus auch in Galater schon geschrieben, dass Petrus selber als Juden gekommen sind, sich von den anderen distanziert hatte während dem Essen, weil er auch so noch immer diese Vorstellung hatte, ja, wir Juden gehören zusammen und ja, wir sind zwar verbunden, aber wir auf dieser Ecke und die anderen da auf der anderen Ecke. Und Paulus sagt hier, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Durch Christus gibt es keinen Unterschied mehr oder zwischen Mann und Frau. Es gibt viele Länder, wo große Unterschiede immer noch herrschen. Als ich diese Nachricht über diesen Abend bekommen habe, da war ich gerade in Indien. Und Indien ist ein Land, wo es diese Unterschiede ganz schon krass gibt. Da Männer und Frauen sprechen normalerweise nicht miteinander. Das ist dort nicht üblich. Und wenn eine Frau einem Mann in die Augen schaut, das ist eigentlich verboten. Das macht man nicht in Indien. Ich habe es erlebt, dass Mädels bestraft wurden, weil sie mit Jungs gesprochen haben. Krankenschwestern wurden bestraft, weil sie mit Jungs gesprochen haben. Macht man in Indien nicht. Selbst unter Christen ist das so. Aber Paulus sagt, durch Jesus Christus gibt es all diese Grenzen gar nicht mehr. Die sollten nicht mehr existent sein. Die sollten ganz weg sein. Petrus, du darfst dich nicht distanzieren von den Heiden, wenn andere Juden kommen. Zeig es doch, dass du mit ihnen zusammengehörst. Diese Grenzen gibt es nicht mehr. Diese Grenzen sind menschengemachten Grenzen. Die hat Gott aus dem Weg geräumt. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wir sind alle zusammen ein neuer Mensch. Und wir sind der Leib Christi zusammen. Und als Einzelne sind wir Glieder. Aber es ist ein Körper sozusagen. Es ist ein neuer Mensch. Und da gibt es keinen Unterschied mehr. Und das ist die Botschaft, die uns deutlich macht, zieht keine Grenzen. Versucht Grenzen aufzuheben, wo menschlich entstandene Grenzen sind. Schaut euch um und schaut, ob da irgendwo immer noch Grenzen gezogen sind. Denn die gibt es nicht mehr. In Christus sind wir frei gemacht worden. Und es gibt keinen Unterschied. Alle, die an Jesus Christus glauben, sind Söhne und Töchter mit den gleichen Rechten. Und dann sagt er noch in Vers 29, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Er greift wieder das Thema mit Abraham auf und sagt, ja, ihr seid Abrahams Nachkommen. Abraham hat die Verheißung bekommen und ihr seid Abrahams Nachkommen. Und weil ihr Abrahams Nachkommen seid, seid ihr auch Erben. Als Sohn und Tochter Gottes bin ich auch Erbe. Und das ist eine Sache, die wir auch wahrscheinlich gar nicht so im Alltag so stark bewusst in uns haben. Aber wir sind Erben Gottes. Wir sind rechtmäßige Erben. Eine ganz große Sache für die, die irgendwie mit dem Gesetz oder mit Abraham verbunden sind, das so zu deklarieren. Wir als Christen, wir, die wir an Jesus geglaubt haben, wir sind Erben. Und jetzt in Kapitel 4 hinein, da versucht Paulus das nochmal weiter. Kapitel gibt es ja eigentlich, oder gab es damals in der Urschrift nicht. Das war ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Er hat praktisch von Kapitel 1, Vers 1 angefangen und bis zum letzten Kapitel hat er durchgeschrieben, einen Brief. Die Kapitel sind dann später hineingekommen. Wir machen oft so Unterschiede und sehen, aha, jetzt Kapitel 4 muss was anderes sein. Es geht einfach weiter. Der Brief geht weiter. Und dann heißt es hier allerdings, weise ich euch auf Folgendes hin, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Das ist verständlich. Ein Kind, auch wenn es ein Kind des Besitzers ist, ist es immer noch ein Kind. Und solange es ein Kind ist, kann es keine eigenen Entscheidungen einfach so treffen. Es muss erstmal mündig werden. Und so heißt es hier, er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei euch. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Er spricht jetzt über unser Leben, bevor wir Christen geworden sind. Wir sind ja irgendwann dazugekommen. Wir waren es nicht von Geburt aus. Ich weiß nicht, wann sagte das Jörg, Gott kennt keine Enkelkinder. Wir sind nicht Gottes Kinder, weil wir in eine christliche Familie hineingeboren sind. Das ist uns ja allen klar. Wir sind nicht, wir sind nicht Christen, nur weil wir von christlichen Eltern geboren sind. Bei uns ist das eine Sache, die hineingekommen ist. Wir nennen das oft Bekehrung. Die Bibel spricht uns von der Wiedergeburt. Gott hat was in uns getan. Wir sind seine Kinder geworden, weil er in uns gewirkt hat, weil er etwas in uns getan hat. Und dann heißt es hier, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Wir gehen auf Weihnachten zu, wo dann diese Tatsache wahr wurde, wie Jesus in diese Welt gekommen ist, wie er hier als Mensch geboren worden ist. Gott wird Mensch. Das Interessante ist, dass hier geschrieben ist, von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Es wird hier deutlich gemacht, dass Jesus nicht von einem Mann gezeugt worden ist, dass hier nur eine Frau die Ausführende ist. Die Jungfrauengeburt oder wie immer man das jetzt deklarieren will, wird hier so, das schwingt hier so ein bisschen mit. Von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Von einer Frau geboren heißt auch Mensch. Jesus ist als ein Mensch auf diese Welt gekommen. Er ist nicht herabgekommen mit seiner Herrschaftsparade oder was weiß ich. Er ist Mensch geworden und wir feiern, dass wir in ganz armen Situationen zur Welt gekommen ist, mit Tieren um ihn herum, mit einer Krippe, in die er gelegt worden ist. Er ist nicht wie ein König auf diese Welt gekommen, er ist Mensch geworden in ganz normalen, armen Verhältnissen. Und das heißt dann aber auch, dem Gesetz unterstellt. Jesus hat sich dem Gesetz unterstellt. Das Gesetz, und das haben wir jetzt nicht so betrachtet, das Gesetz ist hineingekommen, um zu offenbaren, dass letztlich wir das Gesetz nicht halten können. Wir sind nicht gut genug, das Gesetz zu erfüllen. Wenn wir das Gesetz erfüllen könnten, so heißt es, dann bräuchte Jesus nicht auf diese Welt kommen. Aber wir schaffen es nicht. Das Gesetz Gottes ist so stark, dass wir es nicht schaffen können. Das Gesetz Gottes ist so wie diese Gitter in einem Gefängnis, hält uns fest drin. Wir kommen da nicht raus. Das Gesetz sagt immer wieder, du hast versagt, du hast versagt. du versuchst das Gesetz zu erfüllen, aber du hast versagt. Das ist eigentlich die Botschaft, die hinter dem Gesetz steht, damit wir auf den vertrauen, der nicht versagt hat. Und es heißt hier, dem Gesetz unterstellt. Jesus ist gekommen und er hat sich dem Gesetz unterstellt. Er hat das Gesetz befolgt. Er hat das so befolgt, wie es befolgt werden sollte. Wir können das nicht. Wir versagen immer wieder. Wir sind mit dem Problem Sünde groß geworden, auf die Welt gekommen. Und dieses Problem, das hindert uns daran, dass wir das Gesetz wirklich erfüllen können. Aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und dann heißt es, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Jesus ist gekommen, damit wir freigekauft werden. Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Wir können nichts tun, um das Gesetz vollkommen so zu erfüllen, wie Gott es eigentlich haben wollte. Und deswegen sind wir verkauft in die Sklaverei der Sünde. Wir sind freigekauft worden. Für uns ist ein Preis bezahlt worden. Jesus Leben ist der Preis gewesen, damit wir freigekauft sind von dieser Bindung der Sünde. Damit wir frei sind als Söhne und Töchter Gottes. Der Preis war hoch, der für uns bezahlt worden ist. Der Preis war das Leben Jesu. Aber er war bereit, das zu tun, damit wir das Recht haben, Söhne und Töchter Gottes zu heißen. Und dann heißt es weiter, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Das ist auch noch geschehen. Der Geist des Sohnes, der Heilige Geist, der ist in unser Herz hineingekommen. Bei unserer Wiedergeburt ist das auch geschehen. Dass wir sind bekleidet mit Jesus Christus, aber in uns selbst ist auch der Geist deines Sohnes, der Heilige Geist ist in uns, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Und dieses Abba, Vater heißt ja lieber Vater. Und wir dürfen Gott so ansprechen. Vater. Abba, Vater. Dieser Geist, der ruft das in uns. Und das ist auch in der Verbindung zu Römer Kapitel 8. Wenn ihr Römer Kapitel 8 liest, da werden diese Themen, die hier Paulus so darstellt in Bezug auf die Sohnschaft, auch noch einmal, ja, Sohnschaft, das ist natürlich jetzt das falsche Wort. Es ist in der Elberfelder Bibel Sohnschaft. Wir haben es gerade gelesen, Söhne und Töchter. Es ist beides gemeint. Aber dieses Thema wird dort auch noch mal beleuchtet. Und Paulus schreibt auch da noch einmal darüber, gerade in Römer Kapitel 8. Aber Vater dürfen wir rufen. Wir dürfen unseren Vater mit Vater ansprechen. Wir müssen uns jetzt nicht, niederlegen, und wir dürfen ihn einfach Vater rufen. Und unsere Beziehung zu unseren irdischen Vätern ist ein wenig ein Bild davon. Aber unsere Väter haben oft versagt. Unsere Väter sind nicht immer die gewesen, die den Vater im Himmel in der korrekten Weise repräsentieren. Unser Vater im Himmel ist aber derjenige, der sich so um uns sorgt, wieder zurück zum verlorenen Sohn, der entgegenläuft, der uns in die Arme schließt, der uns bei sich haben möchte. Und deswegen dürfen wir auch Abba, Vater sagen. Lieber Vater, ich darf dich Vater nennen. Was für ein Vorrecht. Wir ahnen oft nicht, wie groß dieses Vorrecht ist, dass wir haben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir dürfen unseren Herrn, den Schöpfer, den Allmächtigen, lieber Vater nennen. Und jetzt Vers 7, Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir Erben sind. Er hat sich entschieden, hat gesagt, ich nehme euch zu mir, meine Familie auf. Ich habe alles getan, damit ihr in meine Familie kommen könnt. Mein Sohn ist für euch gestorben, damit diese Wand, die euch trennte, zerbrochen ist. Ich nehme euch in meine Familie auf und ich bin bereit, mit euch mein Erbe zu teilen. Ich will es gerne tun. Gott selbst hat dich dazu bestimmt, dass du Erbe bist. Und diese Erbschaft, die kommt auch auf uns drauf zu. Wir sitzen hier, versammelt in einem Raum, wir hören Gottes Wort, wir sehen die verschiedenen Sachen um uns herum, aber wir sind Erben und die Erbschaft, die kommt auf uns zu. Wir werden einmal dieses Erbe antreten dürfen, zusammen mit dem Vater. Und die Erbschaft, die wir haben mit unserem Vater, ist nicht in der gleichen Art wie die Erbschaft, die wir auf dieser Erde haben. Das Erbe wird ja oft nach dem Ableben des Vaters angetreten. Nein, das Erbe, das wir verheißen bekommen haben, ist mit dem Vater alle Zeit zu sein. Das ist das Erbe, was wir erwarten. Dass wir mit ihm sind, dass wir nicht Trauer erstmal tragen müssen und dann, naja, okay, jetzt bin ich aber Erbe, sondern dass wir mit ihm zusammen sein können, alle Zeit. Ihn anbeten. Und in der Offenbarung, wenn wir da lesen, was alles da uns erwartet, das kann unser Hirn nicht kapieren. Da sind die Synapsen da oben nicht groß genug verbunden und ja, aber es wird herrlich sein. Und diese Erbschaft, die kommt auf uns drauf zu. Lass uns als Söhne und Töchter Gottes leben. Lass uns in der Beziehung zu dem Vater leben und zu dem Herrn Jesus Christus. Und lasst uns diese neue Identität, die wir jetzt haben, wirklich ausleben. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Und ich hoffe, wir konnten hier ein wenig sehen und das schätzen lernen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Es ist etwas, was uns geschenkt worden ist, aus reiner Gnade. Es ist etwas, was wir nicht erarbeiten mussten. Es ist uns gegeben worden, so wie der Bund dem Abraham. Ein Geschenk an uns. Und wir dürfen das einfach annehmen. Und wir dürfen uns jetzt auch so schon sehen und auch so den Herrn preisen. Er ist unser Vater. Lass uns jetzt Zeit nehmen, einfach so ein Gebet, das auszudrücken. Unsere Dankbarkeit, aber auch unsere Hingabe. Wir sind errettet worden. Wir sind zu Söhnen und Töchtern gemacht worden. Lasst uns leben, damit dieser Vater geehrt wird in unserem Leben. Geehrt wird in dieser Welt, in unserer Umgebung. Lasst uns dieses Licht sein, was jetzt gerade zu Weihnachten überall flackert. Lasst uns scheinen für unseren Vater. Für den Herrn Jesus Christus. Lasst uns leben, so dass Menschen in uns die Herrlichkeit und das Erbe der Zukunft sehen. Möge Gott euch segnen. Wie macht ihr das normalerweise?
Du kannst jetzt zum Abschluss noch eine Runde beten und dann sage ich noch was.
Okay, gut. Dann bete ich jetzt noch und ja, lieber Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir einen Zugang zu dir haben durch deinen Sohn. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, für uns auf diese Welt zu kommen, in diese Welt, in den Schmutz dieser Welt hinein bist du gekommen. Danke dafür und Danke, dass du uns herausgezogen hast, dass du uns gerettet hast, dass du uns eine neue Identität geschenkt hast, dass wir jetzt Söhne und Töchter von dir, von unserem Vater sein dürfen. Und danke, dass wir, so dass wir es hier so lernen können und lehre du uns, dass wir das schätzen. Schenke doch, dass wir begreifen, wie wichtig das ist und wie sehr es uns ergreifen sollte, immer wieder aufs Neue. Wir bitten dich, Jesus, wirke du das in uns. Und wir bitten dich, dass du die jungen Menschen hier bei den Roots segnest. Ich danke dir, dass sie gerne Wurzeln in dir schlagen möchten. Und wir bitten dich, dass diese Wurzeln stark sind und dass Bäume daraus wachsen, die stark sind, die auf dich hinweisen, Jesus. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde, dass wir als Einzelne dieses Licht in dieser Welt sind, dass wir für dich scheinen, dass wir dich verherrlichen. Herr, verherrliche du dich in uns, weil wir sind zu schwach. Aber Herr, wir bitten dich, dass du gesehen wirst in unserer Zeit. Schenke doch Gnade mit den Mitmenschen, mit denen wir zusammen sind, dass überall, wo wir Menschen treffen, dass wir das repräsentieren, was du getan hast in uns, dass du die ganzen Grenzen, die ganzen Begrenzungen weggenommen hast. Schenke doch, dass wir so auch als Gemeinde hier leben können. Ich danke dir, dass wir hier in unserer Gemeinde das so haben dürfen, dass wir, egal aus welchen Ländern wir kommen, wir eins in dir sein dürfen. Und Herr, wir wollen dich dafür preisen. So segne du uns auch jetzt und sei du mit uns in den Tagen, die jetzt vor uns sind. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.